Er soll wir über Namen reden, hat uns unser Bruder gesagt. Wir werden über Namen reden. Wir werden nur über einen Namen reden. Über den Namen, der der Allerhöchste und der Allerbeste und der Allergrößte ist. Der Name, von dem Gottes Wort sagt, dass er der Name über jeden Namen ist. 500.000? Gut. Nächstes Jahr sind es 1.000 mehr? Gut. Aber, ihr Lieben, wir sprechen von einem Namen. Kein anderer Name kommt diesem Namen irgendwie gleich. Und, ne? Ich bin so froh, dass wir da den Namen stehen haben. Jedes Mal, wenn wir hier sitzen, ich hoffe, dass wir uns nicht gar zu sehr gewöhnt haben. Man kann sich an alles gewöhnen, ne? Aber dieser Name, dass wir uns, ja, da kann man sich nicht dran gewöhnen. Den kann man einfach nur lieben oder hassen. Und wir lieben diesen Namen. Ich lese jetzt einmal Gottes Wort vor, aus dem Lukas-Evangelium, aus dem ersten Kapitel, die Verse 30 bis 33. Und der Engel sprach zu ihr: Fürchte dich nicht, Maria. Jetzt wissen wir gleich zu wem, nicht? Fürchte dich nicht, Maria, denn du hast Gnade vor Gott gefunden. Und siehe, du wirst empfangen und einen Sohn gebären und du sollst seinen Namen Jesus heißen. Dieser wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Und der Herr Gott wird ihm den Thron seines Vaters David geben und er wird über das Haus Jakobs herrschen ewiglich und seines Reiches wird kein Ende sein. Vater, dafür danken wir dir schon jetzt. Diesen großen Namen Jesus in diesem Raum ausgesprochen zu haben. Und wenn du Gnade schenkst, werden wir in den nächsten Predigten über dieses Thema auch hören, dass die finsteren Mächte der unsichtbaren Welt weichen müssen vor diesem Namen. Denn Jesus ist der Name über jeden Namen. Und dieser Name ist kostbar und wertvoll und wunderbar für unsere Herzen. Schenk uns, dass wir heute Morgen etwas mehr begreifen von dem, was du uns durch diesen Namen geschenkt hast. Amen. Matthäus 1, Vers 21, da geht es um den anderen Beteiligten bei der Geschichte, dem Josef. Der kriegt auch seine Informationen, damit er nichts Falsches denkt. Und sie wird einen Sohn gebären und du sollst seinen Namen Jesus heißen, denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Der Name Jesus hat eine Bedeutung. Das hat uns unser Bruder vorhin ja gesagt, jeder Name hat eine Bedeutung. Manche Namen haben ganz merkwürdige Bedeutungen. Also muss ich sagen, wenn man da mal, da gibt es ja so Bücher, wo man so reingucken kann, da staunt man. Womit die Leute herumlaufen, ne? Mit was für Namen. Der Name hat eine Bedeutung, ist ein Segenswunsch für den Menschen, von den Eltern her. Ich freue mich immer, wenn jemand, sagen wir, Maria heißt oder Jakob oder, ja, nicht? Da weiß man, aha, da haben die Eltern einen Segenswunsch. Wort ausgesprochen über ihre Kinder. Josef, du sollst deinen Sohn Jesus nennen, deinen Sohn, deinen Stiefsohn, wie soll man sagen, nicht? Denn er wird sein Volk retten von seinen Sünden. Jesus heißt Jeshua und das heißt, Gott ist Rettung. Gott ist Rettung, was für ein Name, nicht? Das ist Motto über seinem Leben. Gott ist Rettung. Er ist in die Welt gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist, Jesus. Und Gott hatte ihm diesen Namen, ja, man hat Gott ihm den Namen gegeben. Das ist jetzt eine gute Frage, nicht? Damals, als Maria und Josef anwies, du sollst ihn Jesus nennen? Viel früher. Im Epheserbrief und an anderen Stellen steht, dass auch im ersten Petrusbrief, dass der Herr Jesus vor Grundlegung der Welt ausersehen war, Retter zu werden. Gott hat ihn dazu bestimmt, seinen Heilsplan auszuführen. Sollst Retter werden. Und damals hieß er schon, der Herr ist Rettung. Das war seine Bestimmung und das war sein Name, den er getragen hat. 4000 Jahre waren seit der Erschaffung des Adam vergangen. 4000 Jahre? Nicht Jahrmilliarden oder Jahrmillionen oder was? Nein, seit Adam sind 4000 Jahre vergangen. Nicht viel mehr, nicht viel weniger. Ganz genau wissen wir es nicht, weil wir die Kalender nicht kennen, die sie früher so hatten. Vielleicht haben die sich da geirrt. Unser Kalender ist ja auch nicht richtig, den wir haben. So ganz richtige Kalender scheint es nach der Vorsehung Gottes nicht zu geben. Da wüssten wir zu genau Bescheid. Und das wollte Gott uns nicht aufbürden. 4000 Jahre waren vergangen, als Adam sich im Garten, das haben wir, ich glaube, es war vorigen Sonntag oder den Sonntag davor, im Garten sich versteckt hat, weil er sich schämte. Warum schämte er sich? Er hatte gesündigt. Der musste aus dem Garten heraus. Und Gott war traurig. Gott freut sich nicht über Menschen, die sündigen. Glaubt mir das. Ja, da habe ich wieder einen, den ich verurteilen kann. Nein, so ist Gott nicht. Gott liebt den Menschen. Gott liebte den Adam. Und wisst ihr, wer noch traurig war? Adam selbst. Oh, was war der Mann traurig. Er musste aus dem herrlichen Garten, den Gott extra, stellt euch vor, Gott extra für ihn gepflanzt hatte. Gott hat sich nicht ein wunderschönes Stückchen Erde ausgesucht und hat gesagt, ja, das ist schön, da könnte mal der Adam leben, sondern hat extra einen Garten für ihn gepflanzt. Da hätte ich mal spazieren gehen mögen, du. Wunderschön, mein Gott, der so reich ist an Ideen, an Schönheit. Braucht er bloß irgendeine Blume und ein Vergrößerungsglas angucken, dann sieht er etwas von diesem Reichtum, von dieser Herrlichkeit. Und der pflanzt einen Garten. Das ist schon etwas. Und der Adam und seine Gattin haben sich da sehr wohl gefühlt. Aber sie haben gesündigt. Irgendwann haben sie sich entschieden, gegen Gott zu handeln, gegen sein heiliges Gebot zu handeln. Und dann mussten sie raus. Die Gemeinschaft mit Gott, die Adam im Garten gepflegt hatte, war unterbrochen, war zerstört. Aus dem Schweiße deines Angesichtes wirst du dein Brot essen. Und Eva, wie traurig muss sie gewesen sein, dass sie raus musste, aber noch viel mehr, dass sie gesündigt hatten. Aber Gott in seiner großen Gnade gibt den Menschen, den beiden, eine Verheißung. Da kommt einer, da wird einer kommen, der Schlange den Kopf zertritt. Da wird ein Retter kommen, ein Jeschua, ein Jesus. Stellt euch das mal vor, damals schon. Ganz am Anfang des Weges der Menschheit auf dieser Erde hatten sie eine Verheißung, eine wunderbare Zusage Gottes. Ihr braucht keine Angst zu haben, ihr braucht euch nicht zu fürchten. Er kommt, der Retter, der Heiland. dann hat Gott sich sein Volk Israel erwählt. Das war 2000 Jahre später ungefähr. Die ersten 2000 Jahre, da wissen wir auch einiges, aber nicht so viel. Aber dann kann man ja schon sehen. Die ersten 2000 Jahre sind eigentlich geschichtlich in 12 Kapiteln abgehandelt, in 11 Kapiteln. In Kapitel 12 vom ersten Buch der Bibel, 1. Mose, Kapitel 12, fängt die Geschichte von Abraham an. Und die Geschichte von Abraham ist eine sehr bedeutende Geschichte, bedeutungsvolle Geschichte. Wisst ihr, vielleicht haben wir uns auch schon so ein bisschen dran gewöhnt. Gottes Volk Israel. Meine Brüder und Schwestern, mit Abrahams Berufung fängt die Berufung eines irdischen Zeugnisses Gottes auf dieser Welt an. Israel. Und Israel gibt es bis heute. Du kannst sagen, das ist doch nicht. Das ist doch nicht Israel. Das doch nicht. Ich sage euch, das ist Israel. Das ist der Staat 1948 wieder gegründet im Heiligen Land, in dem Land, das Gott einmal im Propheten Sacharja mein Land genannt hat. Das ist Israel. Du sagst aber, da ist doch so viel Verkehrtes, so viel Sünde. Stimmt. Israel ist ja auch noch nicht gerettet. Meine Brüder und Schwestern, Israel geht den Weg, für den sie sich entschieden haben. Als sie gesagt haben, nicht dieser soll über uns herrschen. Wir haben keinen König, außer dem Kaiser von Rom. Ach, die Armen, ne? So haben sie sich entschieden, gegen Jesus, gegen ihren Messias, König, den Gott gesandt hat, das Volk zu retten von seinen Sünden und König Israels zu sein. Und wo der Weg ohne Gott und ohne Jesus hinführt, ja, dann müssen wir mal nach Tel Aviv fahren oder nach, weiß wie heißen die Städte da, ne? Eine richtige Sündenbabel. Aber Gott hat sein Volk nicht vergessen. Wisst ihr, bei mir jubelt es innen, wenn ich Römer 11, Vers 25 lese. Dort heißt es in der zweiten Hälfte, und also wird ganz Israel gerettet werden. Das ist schön. Müssen wir Angst haben für Israel? Ja, wir müssen Angst haben für Israel, für den Weg, den sie in den nächsten Jahren leider zu gehen haben. Gottes Wort lässt uns da gar keine Unklarheit. Israel wird es noch sehr, sehr schwer haben. Aber da steht in Sacharja 14, seine Füße werden stehen auf dem Ölberg, der nach Osten hinaus liegt. Seine Füße, das sind die Füße des Messias, Königs Jesus, der kommen wird, um sein Volk zu retten aus höchster Bedrängnis. Wenn wir das mal richtig lesen, gerade im Propheten Sacharja 14, 13, 12, diese Entwicklung mal lesen, dann staunen wir über das Timing. Timing, das wisst ihr, was das heißt. Das ist die Zeit, den richtigen Zeitpunkt, wo es am allernötigsten ist, wo es eigentlich nicht mehr weitergeht, wo man sagen muss, jetzt ist es aus. Da kommt er. Der Messias, der Retter, der Befreier, auf den sie ja schon die ganze Zeit gewartet haben. Denkt an die 11 Apostel, ich sage mal 11 Apostel waren es damals in Apostelgeschichte 1, die zum Heiland sagen, Herr, richtest du zu dieser Zeit Israel sein Reich wieder auf? Da warteten sie drauf. Ja, Herr Jesus wird kommen, der Messias wird kommen, er wird Israel wieder aufrichten. Herr Jesus schüttelt den Kopf und sagt, es ist euch nicht gegeben, Zeit und Stunde zu wissen. Müsst ihr nicht wissen. Aber ihr sollt wissen, dass es geschieht. Und gläubige Menschen aus dem Volk Israel warten immer noch gespannt darauf. Sie machen allerhand merkwürdige Sachen. Wie ich hörte, schon eine Kuh gezüchtet, eine Kuhrasse, die genau der Opfervorschrift aus dem Buch Levitikus entspricht. Und all solche Sachen haben sie, brauchen sie ja nicht. Da sorgt der König schon für, dass das alles vorhanden ist. Aber sie tun es und sie sammeln, so hörte ich, Baumaterialien für den Tempel. Ich weiß nicht, wo sie diese Materialien aufgestapelt haben. Sie machen allerhand merkwürdige Dinge, aber das zeigt doch, sie warten darauf. Komme, Messias, komm. Und der wirklich der Messias ist, meine lieben Schwestern, meine lieben Brüder, den haben sie verworfen, den kennen sie nicht. Damals die ersten Christen sind hinausgegangen in die Stadt Jerusalem und später nach Samaria und später bis an die Ende der Erde und haben es immer wieder rausgerufen. Der Messias, das ist Jesus. Denkt an die Pfingstpredigt, denkt an die große Predigt des Apostel Petrus in Apostelgeschichte 4. Den habt ihr gekreuzigt, Gott aber hat ihn auferweckt. Manche haben geglaubt. Es gibt heute in Israel eine große, verhältnismäßig große Gemeinde von Gläubigen. An Jesus Christus Gläubigen. Menschen, die aus dem Volk Israel stammen. Sie haben gehört, sie haben es angenommen und Gottes Geist hat sie überzeugt. In dem Moment, wo sie ihn aufnehmen, haben sie nämlich nach Johannes 1, Vers 12, das Recht, die Autorität, sich Kinder Gottes zu nennen. Und wenn sie Kinder Gottes sind, dann kommt der Heilige Geist und zeigt ihnen alles. Zeigt ihnen, wer Jesus ist. Meine Brüder und Schwestern, aber es gibt auch viele, die sich Christen nennen und Jesus gar nicht kennen. Ich war einmal in einem Bibelstudienkreis in Österreich, in einem katholischen Kloster, in einem Kloster nicht, das war ein Stift, ein riesengroßes Ding da an der Donau, eingeladen. Und ich dachte, was sagst du ihnen jetzt? Gebetet. Und dann habe ich gesagt, sag ihnen von Jesus. Sie haben ihnen erzählt, wer Jesus ist. Und da hat nicht einer, da haben sie gesessen und die Tränen rannen ihnen über die Augen. Das hat uns noch keiner gesagt. Stimmt nicht? Sind Christen ernsthafte, wenn wer zu so einem Bibelkreis kommt oder wie man das dann nennen soll, das sind ja schon engagierte Leute, nicht? Sie haben gedacht, sie sind, wie man so sagt, in Anführungsstrichen, gute Christen. Und sie kannten ihren Jesus nicht. Den, der für sie gestorben war, der auferstanden ist, der sie liebt und sie von ihren Sünden gewaschen hat in seinem Blut. Oder müssen sie so viel arbeiten, damit sie Vergebung bekommen, damit sie nicht in das böse Fegfeuer müssen und ach. Haben sie die Sakramente und die helfen ihnen dann auch nicht, ihr Gewissen zu befriedigen. Sie suchen, was sie nicht finden, bis sie Jesus erkennen, bis sie ihn annehmen, bis sie in ihm getröstet und gestärkt und erneuert werden. Als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Das war 4000 Jahre etwa. Ich glaube, es waren genau 4000 Jahre, weil ich mitzähle. Herr Jesus hat einmal gesagt, bei Gott sind 1000 Jahre wie ein Tag und ein Tag wie 1000 Jahre. Ne? Der vierte Tag, der fünfte Tag, der sechste Tag, der siebte Tag. Als der vierte Tag vorbei war, sandte Gott seinen Sohn. Und Jesus kam auf die Erde. Er kam in sein Volk Und ich sage es noch einmal, mit wehem Herzen, ich sage es mit wehem Herzen, ich liebe das Volk. Sie haben ihn nicht aufgenommen. So viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden, die an seinen Namen glauben. Jesus ist gestorben für unsere Sünden, hat alle unsere Sünden auf sich genommen, hat uns ein neues Leben geschenkt. Wir würden das alles nicht wissen, wenn damals nicht die Apostel Zeugen Jesu geworden wären, ausgegangen wären in alle Welt. Paulus hat, wenn ihr mal die Missionsreisen des Paulus anguckt, ganz im Mittelmeerraum überall war er, von Spanien bis Türkei heute, ne? Im Norden bis Nordgriechenland, überall war er. Das Evangelium verkündet, überall sind Gemeinden entstanden, überall gab es Menschen, die an Jesus glauben. Und dann hat sich das Volk Gottes weiter verbreitet. Im 17. Jahrhundert, im 18. Jahrhundert kam die Missionsbewegung auf, von Herrn Hut ausgehend. Und da sind die Missionare in Gegenden gezogen, wo noch niemals das Wort vom Kreuz gepredigt worden war. Feuerland. Ich weiß nicht, wieso Feuerland ist. Das ist richtig kalt da. Obwohl das Feuerland heißt, es ist kalt und schlimm und einsam. Aber es wohnen Menschen da. Oder Grönland. Die haben da ihre Missionare nach Grönland geschickt, nach Feuerland. Auf die Inseln im Pazifik, diese vielen kleinen Inseln da. Nicht auf alle Inseln, so viele Missionare hatten sie nicht, aber auf viele. Und sie haben das Wort verkündigt. Und dann sind andere aufgestanden, von England aus. In England gab es eine große Missionsbewegung. Und sie sind losgezogen und haben das Wort vom Kreuz, das Wort von Jesus, den Namen Jesus, verkündigt. Und Menschen sind zum Glauben gekommen. Und ich freue mich so sehr, wenn ich heute lese in den Berichten der Missionen in Afrika, ganze Landstriche, Menschen werden gläubig, nehmen Jesus an. Ich denke an mein Geburtsland Äthiopien, wo die Erweckung weitergeht, immer weiter. Ist das schön? Jesus wird bekannt in Asien. Ich hörte von China, wo jetzt wieder Repressionen gegen Christen angelaufen sind. Menschen kommen zum Glauben. Südamerika, Menschen kommen zum Glauben. Ostfriesland, wo ich sage, ist nicht so doll hier, ne? Aber es gab mal Zeiten, wo hier Menschen zum Glauben kamen. Herr Rabbi Jansen denkt an diesen wunderbaren Mann, ne? Viele kamen zum Glauben. Ich kriegte heute eine E-Mail von einem Bruder. Ich glaube, er ist von Hause aus, von Geburt aus Türke. Er liebt den Herrn Jesus, hat einen Imbissladen in Soltau in der Lüneburger Heide. Und der war jetzt irgendwo, ich weiß nicht, in Mitteldeutschland, in der Mitte Deutschlands. Ich habe die Stadt vergessen. Auf dem Marktplatz. Und hat vollmächtig Jesus verkündigt. Und der Bruder schrieb, an dem Tag war wohl ein Bulgare zum Glauben gekommen und am Tag vorher vier Türken oder so, ne? Auch das geschieht noch in Deutschland. Auch heute ist der Name Jesus noch verkündigt und wird geglaubt. Ich möchte so gerne auch hier, ich möchte so gerne wieder erleben, dass es auch hier tut. Jesus ist der Name, sagt den Leuten von Jesus. Ich erinnere mich an eine Sache, wo ein Zollbeamter, ich darf das heute ruhig sagen, der ist sicher schon pensioniert, der Bruder Eckert, hieß er mit Vornamen Eckert. Der Eckert, Zollbeamter, da kam in Bunder Neuland, war ja damals die Zollgrenze, und da brachten sie ein Auto auf mit ganz viel Rauschgift. Und in dem Auto saß unter anderem saßen die jungen Leute, die Dealer, und eine junge Frau, die eigentlich mehr nur mitgefahren war. Aber mitgehangen. Ne? Und die war so zusammengebrochen und so erschüttert war diese Frau, dass sie nur weinte. Wie so ein Nervenzusammenbruch fast. Und die wollten sie verhören, die Zollbeamten, aber sie kriegen aus ihr nichts raus. Und dann holen sie diesen Kollegen, diesen Eckert, der war stand draußen und machte den Job weiter. Eckert, versuch du mal was aus der rauszukriegen, die heult bloß. Da hat der Eckert sich ins Verhörzimmer gesetzt mit ihr ganz alleine und hat sie mit Vornamen angeredet. Ich sag den jetzt nicht. Du brauchst Jesus, hat er gesagt, mehr nicht. XY, den Namen, du brauchst Jesus. Das ist die Augen weggewischt. Wie krieg ich denn den? Dann hat er gesagt, heute Abend fahre ich mit dir nach Loga. Da findest du ihn. Und er hat sie ihn gefunden, an dem Abend noch. Versteht ihr? Wir waren Jesus in der miserabelsten Situation, in der sie war. Sie wollte nur ins Gefängnis oder nicht. Oder jedenfalls hätte sie ihre Freunde verraten müssen. Das war ihr alles so schrecklich. Sie hat, das kann ich nicht. Und ich durfte ihr dann sagen, das brauchst du auch nicht. Gib es in die Hände deines neuen Retters, deinen Heilandes. Sag, Herr Jesus, ich möchte dich nicht verraten. Hilf du mir. Sie hat sie auch nicht verraten müssen. Ist gar nicht gefragt worden. Schön, ne? Die haben da gar keinen Wert mehr drauf gelegt. Die war irgendwie abgeschrieben. War sie auch, weil sie jetzt zu Jesus gehörte. Meine Brüder und Schwestern, und alle freuen sich über Jesus. Bloß einige nicht. Große Freude. Wie oft ist, das fängt bei den Hirten an. Siehe, ich verkündige große Freude. Und wie groß ist die Freude im Himmel? Habt ihr mal die ersten Kapitel, die Kapitel 4, 5, 6 aus der Offenbarung gelesen? Ein großer Jubel nach dem anderen. Würdig, würdig ist das Lamm, angebetet sei der Retter, der Heiland. Sein Name ist Jesus. Und ihr Lieben, ich will euch noch was sagen. Auch wir dürfen uns über Jesus freuen. Ich meine wirklich, wir haben allen Grund, uns zu freuen. Da gibt es ein schönes Lied, das heißt, Jesus ist kommen, Grund ewiger Freude. Ich schäme mich manchmal, dass ich mich manchmal nicht freue. Wie man mal mies drauf, ne? Dann schäme ich mich und denke, ja, und Jesus? Und wenn der Name ins Gedächtnis kommt, das geht dir bestimmt auch so. Wenn dieser große, herrliche Name in unser Gedächtnis kommt, dann ist auch die Freude wieder da. Jesus, Jesus, in dir ist Freude in allem Leide. Oh, du süßer Jesus Christ. Ja, ein altes, uraltes Lied. Aber ich finde es doch schön, auch wenn es ganz alt ist. Jesus ist herrlich. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt in unserem Herrn Jesus Christus. An dieser Stelle machen wir, wenn Gott will, in 20 Minuten oder so ungefähr weiter. Lass uns beten. Vater, gelobt und gepriesen sei der herrliche Jesusname. Ja, in diesem hohen Jesusnamen ist alles beschlossen. Gemeinschaft mit dir, dem ewigen Gott, Rettung für alle Ewigkeit, Herrlichkeit, Herrlichkeit. Jetzt wollen wir diesen Jesusnamen preisen und verherrlichen. O Jesus, dass dein Name bliebe im Grunde tief gedrücket ein, dass deine süße Jesusliebe in Herz und Sinn geschrieben sei. In Wort und Werk und allen Wesen sei Jesus und sonst nichts zu lesen. Amen.